Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Projekt Umbruch. Wir sind das Podcast-Projekt zur Wende, das wenig selbst spricht und vor allem die Protagonistin der Zeit zu Wort kommen lässt, beziehungsweise lassen möchte. Ein bisschen sprechen wir schon auch. Wir sind wieder da nach einer längeren, nennen wir es Sommerschlaf, jetzt zurück. Wir hoffen, ihr hattet einen ähnlich schönen Sommer wie wir, seid alle gesund durchgekommen und freut euch jetzt auf die Folge, die wir heute für euch vorbereitet haben. Ich bin hier nicht allein, ich bin hier mit
René, hallo.
Und Markus.
Ja, und ich freue mich auch, dass wir heute hier wieder zusammen sind für eine neue Folge und möchte die Gelegenheit nutzen, aufzurufen, uns weiterhin zu schreiben, uns Feedback zu geben zu einzelnen Folgen. Das freut uns immer sehr. Und uns gerne auch zu kontaktieren, wenn ihr Interesse habt, ein Interview mit uns zu machen. Auch da sind wir immer auf der Suche nach neuen Interviewpartnerinnen.
Genau, und eine Sache vielleicht noch zu den Umständen, wo wir uns hier treffen. Ne? Wir treffen uns ja gerade in einem kleinen Radiostudio von Reboot FM. Die lassen uns hier netterweise aufnehmen. Und das ist irgendwie alles ein bisschen easier für uns dann dadurch. Also kommt man aus dem Sommer, aus der Sommerpause im November halt auch richtig gut rein dann.
Ich denke, wir werden auf unserem Twitter-Kanal oder auf anderen Kanälen vielleicht auch ein Foto von der Aufnahmesituation, weil es ist schon ein bisschen, es hat Style, es macht was her. Wir sehen, wie sowieso immer, auch gut aus dabei. Das stimmt. Und es ist auch schön, hier im Akut zu sein. Das ist ja auch ein altes Projekt, was dann, ich glaube, soweit ich das weiß, sich selber dann gekauft hat irgendwann und jetzt auch nochmal neu gestartet ist, wie man es im Design-Sprech sagen würde. Also mit neuen Leuten und neuen Initiativen, die hier passieren. Und es ist eigentlich ein sehr cooler Ort. Wir sind sehr froh, hier zu sein.
Yes, genau. Jetzt noch ein bisschen was zu dem Interview heute. Das ist mit Angelika Nguyen. Das habe ich im Sommer 2021, also im Sommer diesen Jahres geführt. Und sie ist in Ost-Berlin geboren, ist Filmemacherin und Publizistin. Und genau, sie hat in Potsdam-Babelsberg studiert in den 80ern. Das erzählt sie auch nochmal. Und schreibt für viele Medien und ist auch Mitglied bei Corientation, ein Netzwerk für so asiatisch-deutsche Perspektiven. Genau. Und so ein Stück weit knüpft es in manchen Teilen an so eine Folge, die wir schon hatten. Folge 7 zu vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen. Aber Angelika Nguyen hat so eine ganz eigene Perspektive noch. Und da wünschen wir euch viel Spaß. Enjoy. Hallo, ich sitze hier mit Angelika Nguyen im Volkspark Friedrichshain. Wir haben uns eben noch am Märchenbrunnen getroffen, der auch für mich ein schöner Ort war, weil ich da früher als Kind oft war. Mhm. Aber er war zu geräuschintensiv, deswegen sitzen wir jetzt hier in einer schönen Baumgruppe, die du gerade schon deine Interviewbank genannt hast. und genau, wir kamen auf dich, weil du unter anderem einen Film gemacht hast, Anfang der 90er Jahre, Bruderland ist abgebrannt, und auch sehr viel zu wirt-deutscher Geschichte, aber auch gerade wirt-deutscher Geschichte in Ostdeutschland und in der DDR gearbeitet hast und auch persönlich viel zu erzählen hast. Und deswegen, wir dachten, das wäre eigentlich ein super Interview, sowohl biografisch als auch über deine Arbeit. Mhm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir dich hier haben.
Mhm. Ja, ich bin auch froh.
Und genau, ich wollte dich fragen, ob du am Anfang mal erzählen kannst, was so deine Verbindung mit der DDR war und vielleicht auch zur Wende und wie es dann dazu kam, sozusagen, dass du dieses Projekt gemacht hast, obwohl wir gleich nochmal mehr darüber reden.
Dann. Ja, ja. Also DDR ist einfach das Land, in dem ich geboren bin. Ich bin auch noch im Jahr des Mauerbaus geboren, 1961. Und ja, also das war ganz selbstverständlich für mich, die DDR, mit all ihren Entwicklungsphasen, die ich erlebt habe, und bin aber auch biografisch mit der, ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, vielleicht Solidaritätsgeschichte der DDR verbunden, weil mich würde es sonst gar nicht geben, also ohne internationale Solidarität.
Wieso, was machst du mir jetzt zu erzählen oder lieber nicht? Oder?
Naja, jetzt habe ich es ja selber angekippt. Okay. Ne? Also es ist natürlich Also so, dass ich, also mein Vater ist Vietnamese, meine Mutter ist Deutsche und sie sind beide auch im Rahmen eines Projektes, was die Deutschen, die DDR-Deutschen in Hanoi gemacht haben, die Modernisierung eines Krankenhauses, was ja solche Basics sind ja total wichtig für Vietnam gewesen. Und da ist dann meine Mutter als dienstreisende Dolmetscherin mitgefahren und da haben sie sich dann im Krankenhaus kennengelernt. Mein Vater ist Arzt. Genau. Und dadurch bin ich natürlich mit der vietnamesischen Einwanderung oder Diaspora in Deutschland, in der DDR durch eigene Erfahrung und im Westen durch Erzählungen von anderen Kindern der Einwanderung sehr verbunden. Ja.
Und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil du ja dann auf eine Art eine deutlich andere Geschichte hast selber als viele andere Vietnamesen im Osten und so, ne? Und
genau.
Das ja, irgendwie 20 Jahre vorher sozusagen schon in DDR warst, wo es ja gar nicht so eine große vietnamesische Migration eigentlich gab. Ne? Die kam ja erst in den 80ern dann eher.
Genau. Also ich war sehr extra in der weißen Schule, in die ich gegangen bin, komplett weiß eigentlich.
War das in Berlin?
Das war in Berlin, das war in Altrunschenhausen. Und ja, und das war, das ist auch eine Erfahrung von Ausgrenzung gewesen, vom ersten Schultag an, mit auch mit, also was dann auch so eine Skala, die reichte dann von einfach nur anstarren. Das war, ist für mich so ein DDR-Phänomen, dass man angestarrt wird, wenn man so ein bisschen anders ist und anders aussieht. Und bis hin zu rassistischen Angriffen, verbal, aber auch tätlich. Also da habe ich diese ganze Skala auch durch als Schulkind.
Ja, ich meine, die Geschichten hört man ja auch aus den 80er Jahren noch. Ja. Und wenn man dann überlegt, wie undivers die DDR-Gesellschaft in den 60ern war, das muss ja dann nochmal schlimmer gewesen sein als Kind. Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob die Diversität manchmal so ein Heilmittel ist gegen solche Dynamiken. Für mich sind das ja Gruppendynamiken. Ja. Das sind ja immer mehrere Leute, die da auf einen zukommen oder meistens jedenfalls. Und das ist eigentlich so ein Phänomen, was auch zu anderen Zeiten an anderen Orten in Deutschland, also ich kenne dieselben Erzählungen von Boat People Kindern, die also in den 80er Jahren groß geworden sind im Westen, wo man immer sagt, ja, der Westen war also
viel weiter,
war bekannt mit allen möglichen Menschen aus allen möglichen Teilen der Welt, was nicht unbedingt eine größere Weltoffenheit bedeutet. Und oder weniger Rassismus. Und auch, wie mir die Kinder der VertragsarbeiterInnen erzählen, in den 90ern, in denen sie ja groß geworden sind und in deutsche Schulen gegangen sind, haben genau dieselben Sachen erlebt. Also es ist offensichtlich ein übergreifendes, zeitlich übergreifendes Phänomen.
Ja, und keins, was weggeht, einfach.
Genau.
Automatisch, ja. Und das heißt aber, dass du, also du hast diese Ausgrenzungserfahrung auch gehabt, schon als Kind. Und in den 80er Jahren kommen dann sehr viele vietnamesische Vertragsarbeiterinnen. Wie hast du denn das wahrgenommen? Also das stelle ich mir zumindest dann besonders vor, irgendwie, dass auf einmal ja ganz viele Menschen aus dem Heimatland des Vaters kommen.
Genau.
Ja.
Also das war auf jeden Fall, also es war emotional für mich sehr bewegend, aber es war sehr weit weg. Also ich kannte ja genauso wenig von ihnen wie, wie andere DDR-Deutsche. Also die, ich bin ihnen ja nicht zwangsläufig begegnet persönlich. Ne?
Ja.
Ich war nur, ich war bewegt, wenn ich Vietnamesinnen auf der Straße gesehen habe und hätte mir auch gewünscht, dass ich ihnen irgendwie eine Verbindung zu ihnen haben kann, aber es ging irgendwie nicht. Also wenn man nicht direkt mit ihnen im Betrieb zu tun hatte oder in einer Wohngegend war es schon schwieriger, weil sie in abgeschlossenen Wohneinheiten, Wohnblocks lebten. Dann lernte man auch niemanden kennen, auch von allen VertragsarbeiterInnen, auch aus anderen Ländern nicht. Ja, und so erlebten die DDR-Menschen die VertragsarbeiterInnen meistens nur von Weitem.
Ja.
Und konnten dann je nach Fremdbild, was man von ihnen hat, ist gut weiter pflegen, weil es nicht durch Kennenlernen irgendwie ausgeräumt wurde oder differenziert wurde oder so.
Und da warst du so 20 oder
genau,
Anfang 20
oder so? Genau, da war ich so Anfang 20 und ich habe auch im Studium an der Filmhochschule ein paar Vietnamesinnen getroffen, was natürlich eine andere Geschichte ist.
Und das war eine vietnamesische Filmstudierende?
Zum Beispiel, genau, die Kamera haben ein paar studiert oder auch an der Fachhochschule ein paar Sachen studiert. Und,
das ist die heutige Konrad Wolf?
Genau, das ist diese Hochschule für Film und Fernsehen, genau. Genau. Und ja, also insofern kannte ich Menschen aus Vietnam, aber nur von Weitem. Und waren jetzt keine besonderen persönlichen Beziehungen oder so.
Ja.
Und ich habe natürlich wahrgenommen, die rassistische Haltung vieler DDR-Menschen. Also das war über Begrifflichkeiten, auch wie man über sie geredet hat, das habe ich ja alles mitbekommen und dieses Abwertende und so. Und das war schon, ich rede jetzt von Leuten, die weit weg von ihnen waren. Also ich habe oft von Leuten gehört, die mit ihnen persönlich gearbeitet haben, wo es auch persönliche Beziehungen familiär gab. Ich rede immer von Leuten, die Vietnamesinnen eigentlich nicht kennen. Und die haben dann immer die stärksten Urteile.
Ja.
Das ist ja meistens so.
Ja. Und hast du damals schon, also wenn du in der Filmhochschule warst, sozusagen diese Dynamiken in der Gesellschaft siehst und auch so in deiner Nachbarschaft ja eigentlich fast, hast du damals schon überlegt, dass das eigentlich ein Thema wäre, was du gern filmisch machen würdest?
Gar
überhaupt
nicht.
Nicht? Okay,
gar nicht.
Wieso?
Also das, weil, also, nö.
Interessant. Nee, finde ich
spannend. Also gar nicht. Also ich war sowieso, ich habe mich nie als zukünftige Filmmacherin gesehen. Mhm. Ich hab gemerkt, dass meine Stärken also sehr auf der Analyse liegen. Das war auch schon im Studium erkennbar. Und das, ich bin dann zum DEFA Spielfilm gegangen und da war jetzt mit freier Themenwahl jetzt sowieso nicht so viel.
Zum DEFA Spielfilm und da konntest du sozusagen sowieso nicht frei Dokumentarfilm.
Na, Dokumentarfilm sowieso nicht. Also Spielfilm, ja. Ist ja, es gab das DEFA Doc-Filmstudio und es gab das DEFA Spielfilmstudio und ich war beim Spielfilm. Und ich hatte mit Doc-Film einfach gar nichts zu tun und ich hatte da auch gar keine Ambitionen zu der Zeit in der Richtung. Also ich mochte die Doc-Filme schon immer sehr, wie ich auch Spielfilme mag. Schon durch die Doc-Filmwoche in Leipzig. Also wir haben das geliebt. Ja,
die es auch immer noch gibt, ne?
Ja, genau. Aber damals war das eben so, also wir sind als Filmstudierende da jedes Jahr hingefahren. Das war einfach toll. Also diese vielen, vielen Filme zu sehen, die aus der Welt kamen. Das war ja wie so eine Nachrichtenbox.
Ja.
Ja, und das war schon toll.
Wie so eine Flaschenpost, die gesendet wurde.
Genau, genau. Und die in unser Land kam, das doch sehr abgeschottet war. Und das war schon toll, weil man dadurch Menschen erlebt hat. Also durch Dokumentarfilm ist ja nochmal was anderes als durch Spielfilm, durch erfundene Geschichten. Also ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Und für uns war das so ein Fenster zur Welt. Ja.
Genau, jetzt überlege ich, ob wir ein bisschen mehr zur Wendezeit kommen. Da warst du ja dann so Ende 20
genau.
oder 28 oder
28,
so?
28, genau.
Wo hast du die Wende erlebt? Wie hast du sie erlebt? Was waren so deine Gedanken damals?
Naja, also das war natürlich, also man muss dazu sagen, der Mauerfall war ja, ich sag übrigens nicht Wende. Das war,
wir haben auch immer Diskussionen zu, deswegen nennen wir unser Projekt Umbruch eher.
Ja, Umbruch zum Beispiel ist ein Wort.
Genau, ja, Wende genau. auch so sehr aufgeladen ist.
Ja. Genau, und es ist auch gar nicht, also rein von dem, was es bezeichnet, ist es ganz falsch. Also eine Wende ist ja einmal rum. Ne? Und das ist, ich habe später erfahren, dass der Begriff von Egon Krenz ist und ich wundere mich, dass es so in die Geschichte eingegangen ist. Und ich finde ihn völlig verkehrt und ich sag Umbruch oder ich sag Mauerfall. Und das war ja nur das Ende eines langen Verfalls. Also das kam ja nicht, zwar war der Versprecher von Schabowski an dem Abend am 9. November plötzlich und überraschend, aber das Ende der DDR war lange vorbereitet. Und insofern war der Mauerfall nur noch der Versprecher von Schabowski nur noch der Endpunkt einer langen Entwicklung. Und also ich würde sagen, die letzte Dekade der DDR war, wie auch übrigens alle anderen sozialistischen Ländern waren, war sehr geprägt von moralischem Verfall. Mhm. Also die Leute wussten gar nicht mehr, wozu eigentlich Sozialismus. Und Konsum wurde sehr befördert, was ich für einen großen Fehler gehalten habe. Und also so ein Werteverfall war das auch, ne? Und die Betriebe haben das auch jede für sich erlebt. Ich habe es eben konkret bei der DEFA erlebt, beim was so für Filme entstanden sind. Die waren den Leuten in der DDR völlig egal, die da entstanden sind. Und da ist auch kein Mensch mehr hingegangen. Mhm. Ja? Und also nur so als Punkt einer Entwicklung, so begreife ich den Mauerfall. So, und ab da wurde allerdings alles anders. Mhm. Ja? Das, was wir dann angestrebt haben, einige, nicht die meisten, wie sich dann bei den Wahlen gezeigt hat, die dann diese Öffnung der DDR nicht im Westen, sondern ihren eigenen Leuten gegenüber, das wollten wir nutzen, um eine neue DDR zu machen, um eine bessere DDR zu machen. Und das war nicht mehr möglich, also wie man heute weiß. Das war eigentlich alles schon gelaufen. Ne? Und das halte ich auch für ein Resultat einer langen Entwicklung, dass die Bevölkerung ganz klar sich dann per Wahlen es war ja eigentlich schon klar, dass es für die Zusammenschluss der beiden Staaten, für den Anschluss sich entschieden hat mit der Wahl im März. Insofern war ein kurzer Kampf von, ich war in der Vereinigten Linken und wir haben wacker gekämpft ein paar Wochen und auch Plakate geklebt, selbst gebastelte und haben sogar noch einen Menschen ins Parlament bekommen, also in die Volkskammer bekommen. Aber die politische Entwicklung war klar.
Ich finde es eigentlich super spannend, gerade dieses halbe Jahr, oder naja, es sind ja November bis
Wochen.
März, ne?
Genau.
Im Prinzip. November, und dann aber Weihnachten wahrscheinlich noch dazwischen.
Oh ja, stimmt.
Genau. Und das würde mich echt, oder das interessiert uns auch allgemein, wo sind eigentlich diese ganzen Leute, die so viel Spirit und Aufbruchstimmung hatten? Also was ist aus diesem Aufbruch passiert? Ist man dann total ernüchtert danach oder versucht man es irgendwo anders hin zu kanalisieren sozusagen? Weil irgendwie, ich glaube, es gab ja schon bei vielen Leuten ja nicht unbedingt naiv, sondern wirklich so einen ehrlichen Glauben, dass jetzt man nochmal so richtig gute Reformen anstoßen kann oder dass es auch vielleicht ein Bewusstsein in der Bevölkerung gibt, dass man einen anderen Sozialismus befördern kann? Also
das war noch viel kürzer, dieser Glaube.
Ja.
Weil am Schluss ging es nur noch darum, um den Anschluss der DDR, den bloßen Anschluss der DDR zu verhindern und nicht diese krassen Bedingungen zu haben, die ja dann auch tatsächlich den Osten platt gemacht haben. Mhm. Also darum ging es ja. Es ging nur noch darum, das Schlimmste zu verhindern. Also von wegen Reformen oder so, das war vom Tisch, das war ziemlich schnell vom Tisch. Das war eigentlich mit dem Mauerfall vom Tisch.
Was waren dann so die Diskussionen, die bei euch liefen? Ging es dann um die Währungsreform oder um so Abwicklung oder Treuhandschuhe? Oder war das überhaupt so was, was man diskutiert hat? Oder?
Naja, da waren wir ja noch gar nicht. Mhm. Also in der Zeit, wo ich mit der Vereinigten Linken gegen den Anschluss gekämpft habe und um Stimmen im Übrigen auch fürs linke Lager. Mhm. Ja, also das war ja auch nicht unwichtig. Kannten wir noch gar nicht Wahlkampf. Das ist ein Begriff aus dem Westen. Ne?
Ja.
Woher sollten wir das auch kennen? Und danach war dann, also das muss man wirklich, die Zäsur kam am 18. März. Da war die Volkskammer gewählt und da war klar, so wie es jetzt sich zusammensetzt, wird der Anschluss beschlossen. Mm. Das war ja immer eine Kette. Also das griff immer eins ins andere. Und insofern kamen die ganzen Diskussionen mit Abwicklung und so erst viel später. Mm. Also wir wurden dann auch, also die meisten wurden arbeitslos und jeder und jede erlebten ihre Betriebe, wie die abgewickelt wurden, geschlossen wurden oder übergeben wurden im besten Fall. Also ein ganzes Land wurde ja wirtschaftlich, also das ist in der Geschichte einfach einmalig, dass ein ganzes Land von einer Gesellschaftsordnung in eine völlig andere übertragen wird. Das ist einfach, man erlebt einen riesen Zusammenbruch und zwar von allem, was man bisher kannte und dann den politischen, das war ja von staatlicher Seite verordnet, also von der BRD-Seite verordnet, dass hier, wie jetzt alles zu laufen hat. Mhm. Also das, da waren ja auch kein Spielraum mehr für große Ideen oder so.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Gestus, der nicht allzu gut ankam dann im Osten irgendwann.
Nee, überhaupt nicht. Wobei ich mich immer wundere, dass man sich im Osten wunderte dann über die nachfolgende Entwicklung, weil das war doch klar.
Ja.
Der Kapitalismus hat ja nun mal seine Gesetze und die haben wir einfach dann am eigenen Leib erlebt.
Ja, das ist schon eigentlich erstaunlich. Ich meine, dafür, dass man ja eigentlich denkt, in der DDR hat man so viel über den Kapitalismus ja gelernt, aber vielleicht eher sehr auf sehr theoretischer Ebene, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Also das Kapitalband 1 erzählt einem noch nicht, wie dann am Ende die Abwicklung von so einem Staatsbetrieben läuft, ne?
Nein.
Und das
hat ja auch gar
keiner
gelesen.
Ja, ja.
Also niemand hat das gelesen.
Aber irgendwie ist, ja, das ist so eine bittere Ironie eigentlich.
Ja.
Dafür, dass man eigentlich so viel wusste
über
den Kapitalismus, dass dann dieser Umbruch so ein ultrakapitalistischer war.
Genau. Es war, es hatte viele Seiten und unter anderem auch eine komische oder ironische Seite, wie du sagst, auf jeden Fall.
Und dann hast du ja 92 den Film gemacht, oder?
Genau, also 91 habe ich ihn gedreht.
Ja.
Und Ende 91 ist er, glaube ich, auch rausgekommen.
Willst du lieber im Schatten sitzen eigentlich? Oder
sollen
wir mal wechseln? Dann nehmen wir einfach jemanden in
das
Handy
mit.
Ist total okay. Nehme ich mal ein bisschen.
Ja.
Nehme ich mal ein bisschen.
Ups. Genau, die ist gewandert und dann hat die sie plötzlich im Gesicht. Genau, das war ganz schön gemein eben. So.
Ja, genau alles, ne? Ja, sehr schön.
Ja. So.
Kannst du noch mal kurz sprechen?
Hallo,
ja,
hörst
okay,
du mich?
Sieht sehr gut aus, ja.
Ja.
Also 91 hast du den Film gedreht, Bruderland ist abgebrannt.
Genau.
Und genau, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie dir die Idee kam sozusagen und wie das dann lief mit dem Film und so weiter. Genau.
Mhm. Also wir waren ja alle so ein bisschen freischwebend. Also ich habe für Zeitungen gearbeitet und Zeitschriften, die kurz entstanden sind und dann auch nach einem Jahr dann es wieder nicht mehr gab. Und ein Freund von mir, der auch freischwebend war, also auch nicht mehr dort arbeitete, wo er mal gearbeitet hat, hat eine Filmfirma gegründet und hat zu mir gesagt, weißt du was, du kriegst jetzt hier, du kriegst einen Kameramensch und du kriegst Material und dann kannst du auf Video, ich glaube Betacam hieß das, kannst du gerne einen Dokumentarfilm drehen, möglichst in Berlin, weil dann sind die Produktionskosten nicht so hoch. Und freie Themenwahl.
Wow.
So, und dann habe ich, ich habe selber gestaunt, wie schnell das Thema bei mir war.
Mhm.
Also ich glaube, ich habe gar nicht lange überlegt. Habe ihm sofort gesagt, ja, über Vietnamesinnen in Ostberlin. Und wobei ich jetzt nicht nur auf die VertragsarbeiterInnen aus war, sondern ich wusste auch, es gab Studierende auch und zum Beispiel. Und dass ich da möglichst viele Interviews mache und dann daraus einen Dokumentarfilm mache. Und dann ging es auch ziemlich schnell, also mit den Recherchen. Und wenn man dann erstmal einen Menschen kennt aus einer Community dann, und die Leute haben auch Lust drauf, dann geht es ganz schnell.
Mhm.
Ja, und ich habe den allerersten, den ich kannte, war der Arbeiter aus dem Betrieb, der dort seine zukünftige Frau kennengelernt hatte. Die waren Kolleginnen und hatten dann auch den Sohn bekommen, der in einer Episode in meinem Film gehe ich zu dieser Familie.
Mhm.
Und durch den habe ich dann alle möglichen anderen Kontakte bekommen. Ja.
Ja, das ist meistens so ein Schneeballsystem
im
Prinzip dann, ne? Dass man dann eben die ganzen Kontakte weiterkriegt. Und
ich hatte auch Glück, weil die Leute, das ist nicht unbedingt selbstverständlich übrigens, dass ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn da eine komplett deutsche Filmerin gekommen wäre und gesagt hätte, ich interessiere mich für eure Geschichte. Und es war auch damals gerade sehr dramatisch. Also viele waren schon ausgereist. Die Verträge haben von einem Tag auf den anderen ihre Gültigkeit verloren. Dann gab es noch so eine Sonderregelung, dass die Leute so lange bleiben können, also zumindest bei den vietnamesischen Verträgen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Ich weiß, dass zum Beispiel in Kuba hat seine Leute gleich zurückgeholt. Mhm. Ne? Mit den Vietnamesen war das anders. Und da hieß es, ihr könnt noch bis zum jeweiligen Vertragsende, also liefen ja immer 4, 5 Jahre, mhm. könnt ihr noch da bleiben, aber ihr müsst für euch selber sorgen. Mhm. Ihr müsst da sehen, wie ihr klarkommt. Ne? Es gibt keine Grundversorgung zum Beispiel automatisch.
Ja.
Insofern war das auch eine Situation, wo die Leute eigentlich alles andere zu tun hatten, als jetzt über sich zu reden. Mhm. Aber ich habe so ein Vertrauen gemerkt, weil ich auch einen vietnamesischen Namen habe und weil mhm. mein Vater Vietnamese ist. Und das war schön für mich, dass so, dass mir, was mir lange zum Nachteil gereicht ist, dass mir endlich mal zum Vorteil gereicht ist.
Und es war ja auch deine erste filmische Bearbeitung von diesem Thema eigentlich,
ja,
ne? Und
klar. Genau.
Also wie war das für dich sozusagen, dich zum ersten Mal mit diesem Thema zu beschäftigen und was hast du da alles gelernt sozusagen, was du noch gar nicht wusstest vielleicht ja. auch?
Na, ich wusste nichts vorher mhm. und hinterher wusste ich mehr. Mhm. Also ich hatte mich ja vorher gar nicht mit den Verträgen zum Beispiel beschäftigt, mhm. mit diesen Staatsverträgen, mit diesen Abkommen, mit den Bedingungen, die da drin standen. Ich wusste nicht, dass Vietnamesinnen die Frauen zum Beispiel nicht schwanger werden durften. Ja. Und wenn sie schwanger wurden, mussten sie eben entweder abtreiben oder wurden zurückgeschickt.
Also Familiengründung war überhaupt nicht erlaubt.
Es war übrigens, es war auch nicht vorgesehen.
Nachzug, genau,
es
überhaupt war, nicht vorgesehen.
Es ging um dieses Vorübergehende. Ja. Das war ganz wichtig, also diese begrenzte Zeit. Mhm. Ne? Und insofern ist es sehr logisch mit diesem Schwangerschaftsverbot. Ne? Also alles, was die Leute sich ansiedeln lässt, wurde unterbunden. Mhm. Auch solche Sachen wie, dass sich Leute verlieben ineinander, mhm. also DDR-Menschen in Vietnamesinnen sich verlieben und solche ja. Sachen. Also alle Risiken, was natürlich, wie sagt Max Frisch, wie hat er so schön gesagt, wir holten Gastarbeiter und es kamen Menschen. Mhm. Also es ist ja sehr lebensfern. Ja.
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 Und es war ja auch eine politisch total aufgeheizte Zeit genau. damals, als du die Interviews geführt hast, weil es ging ja wirklich dann zum Teil um Abschiebung und um Bleiberecht und lauter Asylrechtsfragen auch zum Teil? Oder
muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Ja, ja. Nee, ist okay. Wir müssen mal ein bisschen auseinanderhalten. Also Abschiebung sagt man sehr schnell, aber das ist ein typischer Westbegriff.
Okay.
Das war keine Abschiebung. Ja. Also Abschiebung ist, wenn Leute Asyl beantragen mhm. und das nicht genehmigt ist und dann werden die Leute wieder zurückgeschickt, zurückbeordert, also richtig vorher in so einem Gewahrsam genommen ja. und dann zum Flughafen gebracht. So war das nicht. Mhm. Sondern man wusste eigentlich überhaupt nicht, was man mit den VertragsarbeiterInnen anfangen sollte. Die waren in einem Konstrukt entstanden, das ja nicht mehr da war. Ja, also unter sozialistischen Staaten, den sozialistischen Staat, den gab es nicht mehr. Das eine Bruderland gab es nicht mehr. Mhm. Und deshalb war das in gewisser Weise ein rechtsfreier Raum. Und deshalb habe ich vorhin auch gesagt, dass sie bis zum jeweiligen Vertragsende da bleiben konnten. Aber man hatte viel mehr als diese Grunderlaubnis war nicht da. Mhm. Und deshalb hat man viele Vietnamesinnen, zumal auch viele Ostdeutsche zu dem Zeitpunkt, also es war eine riesen flächendeckende Arbeitslosigkeit, die entstand. Durch die Schließung der Betriebe, ist ja logisch. Du kannst ja eine Wirtschaft nicht platt machen ohne Massenarbeitslosigkeit. Ja?
Und viele waren ja in den Großbetrieben auch angestellt.
Genau, Also in der Grundstoffindustrie, sagt man, glaube ich, wo ganz viele Betriebe geschlossen wurden. Mhm. Genau. Und beziehungsweise auch erstmal gar nicht wussten, wie es weitergeht. Ja. Und deshalb wurde ihnen als Lockmittel angeboten, ihr kriegt eine Prämie von 1.600 noch was Dollar, US-Dollar, wenn ihr abfahrt. Das ist, es ist eine Abfahrtsprämie. Mhm. Und das haben, ich weiß nicht wie viele, aber es haben viele angenommen, weil es ihnen als einzige Alternative erschien und ein Bruchteil ist da geblieben, für die das viel wichtiger war, da zu bleiben und sich durchzuschlagen und hier ein Leben zu gründen. Mhm. Und insofern war da das Asylrecht war dann, griff dann erst viel später für Menschen, die, also die VertragsarbeiterInnen haben meines Wissens jedenfalls nicht
gut,
die,
dass du sagst, ja, ja.
Also. Nicht die in der DDR waren, haben meines Wissens niemand von denen Asyl beantragt, sondern haben einfach in diesem Rechtskonstrukt, das sie hatten, dann gab es, es wurde ein Bleiberecht erstritten, das war was Besonderes, 1997, für die ehemaligen VertragsarbeiterInnen. Und das war natürlich ein Raum, ein Rechtsraum, in dem sie arbeiten konnten. Das war was Verlässliches. Da wurden zum Beispiel diese typischen, da konnten diese gegründeten, Selbstständigkeit war der einzige Ausweg. Ja. Ja. Diese vielen Obst- und Gemüseläden, ganz typisch. Später kamen dann noch Blumenläden dazu, Änderungsschneidereien und die wurden in der Zeit gegründet und konnten dann auch auf Füße gestellt werden. Mhm. Ja. Ja, und waren eine Basis dann.
Eine interessante Sache, die ich sagen über meine Kontakte so ein bisschen zur vietnamesischen Community gehört habe, ist ja, dass Vietnam damals ja auch in einer sehr starken Wirtschaftskrise war, Anfang der 90er. Und das, ja, also das vergisst man manchmal, dass man immer nur sozusagen über die DDR denkt, aber sozusagen die Alternative, zurückzugehen in ein Land, wo man ja gar nicht unbedingt jetzt die Verhältnisse hat, die jetzt heutzutage davor herrschen, war vielleicht auch gar nicht so
interessant. Also es ist, genau, es ist, also Vietnam hat sich von dem Krieg, von den mehreren Kriegen, die es hat, von dem Indochina-Krieg nie erholt. Also es hat zwar mal gewonnen militärisch, aber es hat sich nie erholt und es ist wahnsinnig kaputt gegangen in diesen Kriegen. Und vor allen Dingen im US-Krieg diese Wahnsinnszerstörung, die da passiert ist, ja, also durch Agent Orange und durch Napalm, diese das sind ja ganze Landstriche, also Dschungellandstriche kaputt gemacht worden, mal ganz abgesehen von den genetischen Schäden für Generationen bis heute. Mhm. Und die Menschen hatten oft keine Perspektive in Vietnam. Also und wenn man da studiert hat zum Beispiel, dann hieß es nur lange nicht, dass man einen Job hat. Ja? Mhm. Also dann war als Hilfsarbeiter in dem westlichen Land DDR, also in entwickelten Industrieland DDR zu arbeiten, lukrativer. Ja, also das genau, das muss man sehen. Man muss sehen, dass es in Vietnam oft keine Perspektive gab.
Das finde ich immer ganz interessant, sozusagen, um sich auch mal in die Leute hineinzuversetzen, was sind eigentlich die Alternativen, die man gerade zur Verfügung hat und wieso entscheidet man sich für eine bestimmte Sache und gegen eine andere oder so. Ne?
Genau. Also es war eine sehr starke Motivation zu bleiben, auf jeden Fall.
Und als du dann den Film rausgebracht hast, der kam dann 92 raus zum Material.
Genau, Anfang 92.
Dann war ja Sommer 92 auch Rostock-Lichtenhagen, der Angriff auf das Sonnenblumenhaus. Hm. Hat das irgendwie was sozusagen in der Rezeption des Films erzeugt oder in deiner Beschäftigung mit dem Thema? Oder dachtest du dann, okay, jetzt...
Also es war irgendwie... Also an meinen Film habe ich gar nicht mehr gedacht. Hm. Der war dann irgendwie weg. Den hatte ich fertig gemacht. Und der war erstmal weg. Und Rostock-Lichtenhagen war für mich die Erfüllung eines Albtraums, den ich eigentlich schon immer hatte, seit ich meine ersten rassistischen Erlebnisse hatte. Und ich habe die Ostdeutschen auch wiedererkannt, die da so vor diesem Heim standen.
Hast du?
Ich habe die wiedererkannt, die Ostdeutschen. Ich kannte diese Typen, eher Typen. Auch diese ostdeutsche Spielart von Pogrom war etwas, also ich kannte natürlich keine Pogrome, aber ich kannte die Tonlage und ich kannte die Dynamik.
Wieso würdest du sagen, ostdeutsche Tonlage oder ostdeutsche Spielart? Also was war daran das ostdeutsche?
Ja, also das war sehr, ja wie soll ich sagen, also eigentlich in demselben Gestus, wie sie gerufen haben, wir sind das Volk, wobei ich diesen Slogan ja noch sehr gut fand. Mhm. Da habe ich auch noch mitgerufen, ja. Mhm. Aber wir sind ein Volk und das war dann schon so in Richtung rechtsnational. Mhm. Also und das ist was, das ist etwas, was ich kannte. Diese Art von, ich weiß gar nicht, nationalem Bewusstsein, was immer aggressiv gegen andere ist, die man ausschließen will.
Das finde ich eigentlich sehr interessant. Also aus so, sag ich mal, linken Gruppen hört man das ja sehr viel über die Nachwendezeit und die Einheits, Bewegung. Und es gab ja auch die Angst im Ausland sozusagen, dass in Deutschland wieder so ein neues Nationalgefühl aufkommt.
Ja.
Aber das wird ja oft nicht so diskutiert als irgendwie eine problematische Nachwirkung von der...
Ups. Und kannst du mir geben. Ich stell ihn hier hin.
Yes. Als eine problematische Nachwirkung in der Wendezeit. Aber genau, also diese Leute, wie du sagst, diese Typen, gab es natürlich überall. Und dann auch sozusagen mit Fahnen eingekleidet und so weiter.
Ja, aber nicht vor dem Sonnenblumen aus.
Ja.
Also da ging es gar nicht mehr um BRD oder so. Da ging es einfach nur noch um pure Ressentiments, puren Hass gegenüber Menschen, die von woanders herkommen, die anders aussehen. Das, man muss auch wissen, dass dieses Pogrom vor dem Sonnenblumenhaus hat ja die Vorgeschichte, dass vor dem zentralen Aufnahmezentrum da Lager oder wie das
heißt, glaube ich, ne?
Zass, war die Abkürzung, ja. Da haben ja tagelang rumänische Einwanderer oder Leute, die um Asyl gebeten haben, also wollten beantragen, die haben ja tagelang, wurden die sich selbst überlassen und haben auf den Wiesen kampiert und das wurde dann, dass die Leute da so immer mehr verwahrlosten, war für die Menschen, die vorbeigingen, also für viele so ein Beweis, dass Leute, die nicht deutsch sind, eben nicht ordentlich sind. Mhm. Ja, also so ganz primitiv, also auf dem Level. Ja? Und die Leute, die Stimmung war aufgeheizt. Ja? Und es war tatsächlich so, dass die Behörden hatten die dann das so gelöst, die haben auch gemerkt, da kam so eine Stimmung schon auf, so eine Pogromstimmung. Mhm. Und die Leute wurden beschimpft, da gab es schon Ansammlungen und die haben zum Glück nichts verstanden, jedenfalls nicht... Also phonetisch natürlich, so haben sie es schon, die Todlage haben sie natürlich verstanden, aber sie haben nicht die Wörter verstanden. Die wurden dann, die AsylbewerberInnen wurden dann wegtransportiert und man hoffte dann, dass dadurch das Problem weg ist. Mhm. So, dann haben sich die Leute dann, diese aufgeheizten Leute, haben sich dann das Sonnenblumenhaus gesucht. Und das ist interessant für mich, so entstehen Pogrome.
Ja.
Ja? Und sie haben ja in Kauf genommen, dass es auch Tote gibt.
Absolut, es war ja nur Glück also, und die Leute sind, glaube ich, mit der Dachluke dann
genau,
am Ende...
Genau, es wurde zu wahnsinns gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt, weil Vietnamesen ja auch da nicht tatenlos drin gewartet haben. Also die haben sich auch schon versehen mit allen möglichen Werkzeug, ja. Mhm. Also das... genau, dann flogen ja Brandsätze, also es gibt ja Bilder, es gibt ja nicht viele Sachen sind aus der Zeit filmisch dokumentiert, aber nun gerade dieses Pogrom in Rostock-Lichtenhagen ist filmisch dokumentiert durch die zufällige Anwesenheit eines britischen Filmteams, die drin auch einen Film gemacht haben. Nee, das war das ZDF-Team.
Okay.
Und das ist ja das Irre, dass es auch von drinnen die Aufnahmen gibt. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Und aber das britische Team hat tatsächlich dann diesen Film gemacht, The Truth Lies in Rostock, was ein ganz irrer Film ist, der mir persönlich sehr wehtut. Also sie haben diese Leute gefilmt, und zwar nah gefilmt. Man kann da studieren, wie Menschen sich verhalten in einem Pogrom, also die TäterInnen. Mhm. Ja? Die haben also platzte Beutel neben die Randaliererinnen und AngreiferInnen gestellt mit den Brandsätzen. Also offensichtlich haben die auch Nachschub geholt. Es waren irgendwie 3000 Leute da. 3000 NormalbürgerInnen standen davor. Ja? Mit, muss man dazu sagen, mit angereisten Nazis. Deutschen, aber auch österreichischen Nazis, die natürlich die Stimmung nutzen wollten und die auch mit aufgeheizt haben. Aber die NormalbürgerInnen waren da voll in ihrem Element.
Wie waren denn die 90er Jahre... sozusagen, also mit dem Hintergrund, wie waren denn die 90er Jahre für dich, wenn du dir so den Rassismus in der ostdeutschen Gesellschaft und vielleicht auch in der gesamtdeutschen Gesellschaft angeschaut hast? Also ist da was zusammengewachsen sozusagen, was irgendwie auch ideologisch eh schon verwandt war? Oder gab es da, also, oder gab es für dich vielleicht auch eine spezifisch ostdeutsche Variante sozusagen?
Hm? Also in der Zeit waren ja auch, also wir können hier sicher nicht alles aufzählen, aber so herausstechend war dann auch die beiden tödlichen Brandanschläge in Mölln und Solingen. Mhm. Also ein paar Monate nach Rostock-Lichtenhagen, 92 November in Mölln und in Solingen dann im Juli, glaube ich, oder im Juni 93. Und mir ist aufgefallen, der Unterschied und vorher noch das Erlebnis 91 in Hoyerswerda. Also dieses Pogrom, diese Hetzjagden, also diese, wo richtig VertragsarbeiterInnen gehetzt wurden durch die Straßen. Ne? Und für mich war der große Unterschied zwischen diesen hervorstechenden Ereignissen, dass das, was im Osten passiert ist, am helllichten Tag passiert ist und mit Massen. Und im Westen ist es nachts passiert. Das waren, da waren ein paar Neonazis, die haben dann die Anschläge gut vorbereitet und verübt. Und nachts brachen diese Feuer aus, weshalb es besonders schlimm war, also weshalb es auch so viele Tote gab, weil die Menschen geschlafen haben und nicht mehr raus konnten, weil das Feuer kam von unten. Und am nächsten Tag war in Mölln, haben ganz viele Menschen demonstriert. Also Deutsche, natürlich ganz viele Türken aus der, Türkinnen aus der deutsch-türkischen Community haben demonstriert. Und es haben auch in Lichtenhagen Menschen demonstriert nach dem Pogrom. Aber das wurde, das wurde so in die linksradikale Ecke geschoben. Ja, und man hat die NormalbürgerInnen, die damit nicht einverstanden waren und die das ganz schlimm fanden mit dem Pogrom, die hat man nicht gesehen. Und das ist für mich so ein Unterschied zwischen, zwischen Ost und West damals gewesen.
Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Debatte, ob es im Osten vielleicht keine so ausgeprägte Vereinsstrukturen gab, sozusagen auch eine Art von zivilgesellschaftlicher Kultur von unten, sag ich mal, die einfach Leute in den Orten schaffen. Es gab natürlich, das ist sozusagen für mich nicht das gleiche Argument wie die Ostis haben nie Demokratie gelernt oder so. Ne?
Ja.
Also
genau,
das muss schon immer klar sein und da muss man immer aufpassen sozusagen in der Debatte, aber das ist natürlich schon so, wenn du keine richtig gut organisierten, vielleicht auch kritischen Kirchen hast in allen Orten sozusagen. In Berlin gab es das ja schon, dass die auch in der Wendezeit groß waren.
Ja.
Oder halt, keine Ahnung, gut organisierte Vereine. Dann trauen sich vielleicht manche Leute nicht. Und dann gibt es aber auch noch eine stille Begeisterung von vielleicht auch einer bestimmten gesellschaftlichen Mitte, die einfach auch rassistisch eingestellt ist.
Na, einfach
und sowas
Mitläufer.
Auch supportet, ne?
Also die klassischen MitläuferInnen, die sich das nicht laut trauen zu sagen. Und aber in der Masse dann schon. Und das war ja auch das Interessante, dass es offensichtlich eine ziemlich breit verbreitete Stammtischüberzeugung gab über wie AusländerInnen zu sein haben und dass die minderwertig sind und also alle diese Überzeugungen, die dafür, dazu führen, dass du gewalttätig wirst gegenüber Menschen aus anderen Gegenden.
Hat sich denn bei dir, also wir haben so mit ein paar Leuten halt Interviews geführt und manche haben gesagt, sie sind erst auf dieses Ostthema wieder gekommen im Zuge der AfD dann, als die AfD so groß wurde, was ich eigentlich ganz interessant finde. Und also auch Leute aus deiner Generation, die dann zum Teil sich sozusagen auch 20 Jahre nach der Wende jetzt erstmal nicht so doll mit dem Osten beschäftigt haben. Die wussten schon, dass irgendwas schiefgelaufen ist, aber erstmal, man hat ja auch andere Sachen zu tun, als sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen.
Ja.
War das denn für dich dann so ein, klar sozusagen, dass sowas wie die AfD dann gerade im Osten so stark werden muss, weil es sozusagen diese unterschwelligen Rassismus ja immer gegeben hat, der ist ja nicht einfach weg? Oder wie war das für dich in den letzten Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also darüber denke ich ja immer noch nach. Also da war jetzt Sachsen-Anhalt wieder ein ganz deutliches Votum. Und ich meine, so sehr die Leute sich freuen, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist, ich meine, was ist denn das, auf welchem Level ist denn diese Freude? Ja, also ist ja Wahnsinn, ne? Es sind immer noch 21%. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, irgendein Analyst vom Fernsehen oder so, hat gesagt, dass das immer noch heißt, oder dass das heißt, das sind wahrscheinlich ziemlich knallharte, überzeugte, rechte Leute. Also das sind jetzt irgendwie nicht mehr Protestwähler, sondern das sind die Leute, die genau wissen, was sie wählen. Ja? Und das ist ein, kann man nicht anders sagen, das ist, woanders sind die nicht so stark. Ne? Und ich weiß es nicht, man müsste die Leute sich angucken, die das wählen, woher die kommen auch. Und da habe ich im Moment überhaupt keine Antwort.
Ja.
weiß ich nicht.
Ich würde noch eine Frage stellen, vielleicht, wenn es okay ist, weil du im Vorgespräch kurz erwähnt hast, dass deine Tochter sozusagen was über diese Generationenfrage auch so ein bisschen gesagt hat oder dass sie sozusagen, was hast du gesagt, dass die Ostdeutsche sozusagen so ein bisschen erkennt, auch wenn so eine ältere Generation von Ostdeutschen redet oder?
Nee, ich hab gesagt, dass sie als Kind, also später hat sie darüber reflektiert, sie hat einen Text geschrieben darüber, dass sie als Kind, wie sie als Kind Osteltern erlebt hat und dass sie anders miteinander umgehen mit anderen Osteltern und dass da eine Selbstverständlichkeit herrscht, die sie bei ihren Freundinnen, die aus dem, die Westeltern haben, nicht erlebt hat.
Das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Das haben wir jetzt auch noch nicht so oft gehört, weil wir selten sozusagen die Perspektive von unserer Generation, sag ich mal, hören.
Ja, ja.
Und ich frage mich, ob man dann vielleicht als jüngere Generation auch noch Sachen mitnimmt, sozusagen, die sehr positiv sind aus der Zeit. Und ich glaube auch jetzt mit aktuellen antirassistischen Diskussionen in der Gesellschaft auch nochmal diese 90er Jahre neu reflektiert und das vielleicht ein bisschen auch zur Motivation nimmt, nochmal auch im Osten ein bisschen die Diskussion anzustoßen.
Ja.
Im besten Fall, ja. Mhm. Also da frage ich mich, hast du eine Hoffnung sozusagen für die Generation deiner Tochter zum Beispiel, was die jetzt für Debatten führt, zum Osten auch in dem Bezug, oder ist das für dich sozusagen alles?
Also ich glaube, dass dieses Erbe der DDR ist nicht aus der Welt zu schaffen. Mhm. Also von dem, was ich als positiv oder als das, was neu war in der DDR, der Rassismus ist ja nichts Neues. Mhm. Das hat die DDR einfach so, sie war einfach auch rassistisch. So. Mhm. Aber das Neue war für mich, dass die sozialen und übrigens auch diese Liebesbeziehungen nicht auf ökonomischen Erwägungen beruhten. Mhm. Und das, glaube ich, erschafft vielleicht aus Versehen fast ganz neue soziale Beziehungen. Und wir sind so geprägt. Also selbst wenn die ökonomischen Grundlagen weg sind, sind wir trotzdem geprägt. Und die Ostfrauen sind ja nicht umsonst so ein Markenzeichen inzwischen, ja. Die Ostfrauen sind einfach anders als Westfrauen. Mhm. Und weil die kommen aus einer anderen Tradition, die haben möglicherweise auch andere Geschichtsbilder, das spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Und vor allen Dingen haben sie aber durch die Bank eine eigene ökonomische Grundlage und sind von niemandem abhängig und lassen sich auch nicht abhängig machen. Das ist jedenfalls so eine Mentalität, die ich kenne.
Ja, ja, und das sind ja auch Grundüberzeugungen, die in den Familien mitgenommen werden, glaube ich.
Und das gibt man auch weiter an die Kinder. Also meine Kinder hat es geprägt, auf jeden Fall, dass ihre Mutter aus dem Osten kommt. Und natürlich auch noch, dass sie auch noch vietnamesischer Abstammung sind, natürlich auch. Und aber dieses Ostding ist ihnen sehr bewusst.
Ja.
Ja.
Ja, das würde ich auch hundertprozentig unterschreiben für meine Familie. Genau. Danke dir für das schöne Interview.
Gerne, ich danke dir.
Und vielleicht machen wir jetzt noch einen kleinen Spaziergang durch den Park.
Okay.
Danke.
Willkommen zurück. Schön, dass ihr noch bei uns seid. Wir hoffen alle, dass es euch sehr gefallen hat. Also uns hat dieses Interview wirklich gefallen. Es war total spannend, einmal ein bisschen eine weitere Perspektive, eine weitere Ostidentitätsperspektive, wie wir dann am Ende gehört haben, auch nochmal zu hören und so diese ganz spannende Person so ein bisschen in der Biografie zu begleiten. Und natürlich war es nicht nur schön, sondern auch ein bisschen schmerzhaft sozusagen. Wir sind ja schon mit der DDR in gewisser Weise auch verbunden. Und aber diese Thematisierung des Rassismus, wo man sich immer auch ein bisschen manchmal mit ertappt fühlt oder wo man irgendwie empathisch so Mitschmerz empfindet irgendwie. Also bei mir ist insbesondere hängen geblieben, dass da so eine große Bereitschaft plötzlich, oder weiß nicht, ob das plötzlich war, da war, in der breiten Bevölkerung auch diesen Rassismus, dass diese ganzen Annahmen da so breit gestreut waren und dann auch so breit vertreten wurden, das fand ich schon wieder mal, sowas trifft einen immer wieder. Gleichzeitig fand ich dann auch interessant, wie sie von der einen Gegendemo erzählt hat, wo sie da auch die Ambivalenzen in der Bevölkerung, dass da sozusagen auch schon, ich sag jetzt mal, normal Leute da waren, die dann schon protestieren wollten gegen den Rassismus, der da sich Bahn gebrochen hat und das dann nicht so konnten, weil das alles so ein bisschen vereinnahmt wurde. Und da ist auch wieder so ein interessanter Punkt, der fast bis in die Gegenwart, würde ich sagen, interessant ist. Haben wir auch schon drüber gesprochen, die Gefahr, dass irgendwie gerechtfertigte Probleme und Demonstrationen irgendwie durch so laut schreiende Rechte oder so, und dass es so schwer ist, sich mit berechtigten Anliegen auch hörbar zu machen, wie das berechtigte Anregen zu sagen, was hier gerade passiert ist an Rassismus die letzten Tage bei uns, ist scheiße. Und das ist damals anscheinend auch durch verschiedene Rumschreiereien weggedrückt worden. Das war interessant, das nochmal zu hören, und aber auch traurig, dass dieses Problem weiterhin akut ist. Das ist so ein kleiner Eindruck von mir schon mal. Ihr habt sicher auch andere Eindrücke, aber meine beiden Kolleginnen hier gucken auch schon so und wollen gerne auch ein paar Eindrücke teilen.
Ganz interessant fand ich nochmal, dass sie das Doc-Filmfest Leipzig angesprochen hat. Da hat sie so gesagt, dass man da immer so internationale Filmproduktionen sehen konnte. Und dann haben wir nochmal nachgeguckt, jetzt gibt es seit 1955. Also auch mal ein interessanter Gegenstand für uns vielleicht, als so ein Dokumentarfilmfest, was sich durch die Jahrzehnte getragen hat.
Ja, vielleicht ist ja jemand, der gerade zuhört oder die gerade zuhört und da Kontakte hat oder selber vielleicht viel zum Doc-Festival gefahren ist oder heute noch fährt. Ich fand bei ihr auch generell total interessant, überhaupt auch so eine klare linke Haltung auch nochmal zu haben. Sie hat ja auch davon gesprochen, dass sie ja auch diese Idee hatte, auch die DDR zu reformieren, und dann ganz schnell klar war, dass da irgendwie gar nicht viel möglich sein wird. Und das, ja, war was, ich dachte, das stimmt. Da wäre es auch spannend, nochmal wieder mehr hinzugucken, was da eigentlich alles an Ideen irgendwie war in dieser Umbruchszeit. Und ja, mich hat auch enorm bewegt nochmal die Schilderung zu Rostock-Lichtenhagen. Sie verweist ja auch auf die Ausschreitung in Hoyerswerda. Wir stellen nochmal ein paar Links auch quasi in die Shownotes, sagt man, glaube ich. Es gibt ein paar interessante Webseiten, die sich ja mit diesen Pogromen, den Ausschreitungen auseinandersetzen in den beiden Städten. Und mir ist da bei der Recherche auch nochmal aufgefallen, doch wie wenig das präsent ist, vor allen Dingen Hoyerswerda. Es hat sich in diesem Jahr im September zum 30. Mal gejährt und es war kaum in der Öffentlichkeit. Genau, und es ist ein großes Thema, dieses Rassismus, und gleichzeitig finde ich, ist gerade bei ihr da nochmal so, so viel mehr, wo ich die ganze Zeit dachte, ach stimmt, da könnte man sich nochmal extra wahrscheinlich nochmal eine Stunde unterhalten und genauer nachfragen und eben auch wie klar sie ja auch war mit dem, ja, es gibt ganz klar so eine Ostidentität, damit gibt es weiter an seine Kinder. Und vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal mit ihr.
Voll gern. Sie macht, glaube ich, auch öfter Filmworkshops im Haus der Menschenrechte, der Greifswalder Altstraße, und hat auch sonst sehr viele interessante Projekte.
Mir ist auch noch hängen geblieben, sie hat sich so, glaube ich, als Kind der Solidarität, weil die Eltern ja durch so eine solidarische und Freundschaftsbeziehung, und ich glaube, Kind der Solidarität, hat sie gesagt. Und dann, das finde ich ganz schön. Also wir sagen ja heutzutage auch oft noch Solidarität, und es ist auch ein bisschen abgenutzt durch verschiedene historische Sachen, die da passiert sind. Und trotzdem finde ich es irgendwie auch schön, nochmal so, ich sage jetzt mal, was Positives oder ein Ideal oder irgendwie ein empathisches und kooperatives Ideal zu sehen und da das auch kurz positiv zu benennen. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Und dem Gegenüber stand dann, wie ich, das weiß nicht, ich glaube, sie hat es anders gesagt, aber ich mochte auch so ein bisschen diese untote Gesellschaft, die sie da am Ende, die DDR-Gesellschaft, als so nur noch, also schon eigentlich tot, aber noch nicht tot Gesellschaft, das fand ich auch, obwohl sie nicht untote Gesellschaft dazu gesagt hat, aber irgendwie hat sie das schön beschrieben, als sie da in dieser Kunstwelt angekommen ist und gemerkt hat, die sind hier alle gar nicht mehr so richtig on the road. Das fand ich auch total interessant. Wir machen hier zunächst erstmal einen kleinen Cut mit diesem Interview, beziehungsweise ein kleiner Nachtrag noch, oder haben wir das eben schon mit der Zahl der Sendung? War das schon die Zahl der Sendung? Nein. Was ist die Zahl der Sendung?
Die Zahl der Sendung, fast hätten wir sie schon wieder vergessen. Die Zahl der Sendung ist die 30, um das nochmal hervorzuheben, 30 Jahre Hoyerswerda, aber eben auch 30 Jahre der Film Bruderland ist abgebrannt von Angelika Nyeng. Das, genau, möchten wir nochmal hervorheben jetzt am Ende mit unserer Zahl der Sendung.
Und dann haben wir noch so ein paar, wir machen ja immer so einen Blog, Einschalt-Tipps oder so, Sachen, die wir cool finden. Dafür ist, glaube ich, der Ost-Newsletter noch besser, den ich immer regelmäßig lese, wo so die besten Sachen drin sind. Und wir nehmen dann einfach zwei Sachen von denen und sagen die einfach hier im Podcast. Nee, Quatsch. Also wir haben auch eigene. Ich habe zum Beispiel Lieber Thomas gesehen, Film über Thomas Brasch. Ich fand den gut, Daniel fand ihn schlecht.
Bildet euch selbst eine Meinung.
Genau, wir haben jetzt entschlossen, nicht hier lange in die Diskussion zu gehen. Wir könnten aber, ne, könnten, aber wollen wir nicht.
Also Laura, wenn du das hier hörst und das mit uns ausdiskutieren möchtest, das können wir, wir brauchen hier ein bisschen Moderation dazu, aber das könnten wir schon noch hart durchsprechen.
Genau, dann gibt es heute Abend bei Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel über so eine Nachwende-Immobilie in Ost-Berlin. Die ist irgendwie von 1898, wird aber heute ausgespielt. Und wir haben aber jetzt gemerkt, wir müssen nicht live zu Hause sein, um es zu hören. Wir können das dann nachher entspannt hören, sonst müssten wir jetzt direkt rausrennen.
Genau, und wo die Zahl der Sendung mit Hoyerswerda auch zu tun hatte, können wir auch gleich auf das Buch, ein aktuelles Buch, was entstanden ist, Wir Kinder aus Hoy, ist, glaube ich, so eine Art Autorinnenkollektiv von Leuten, die in Hoyerswerda in der ersten Generation dort war. Ist ja, Hoyerswerda war eine Planstadt in den DDR und die dort relativ zeitnah eine der ersten Generationen da Kinder waren und den Aufbau und dann aber auch den, ich sage jetzt mal kurz, Abbau dazu miterlebt haben. Und da dieses Buch führt und thematisiert auch diese Ereignisse, die da vor 30 Jahren passiert sind in Hoyerswerda. Also ich fand es sehr interessant, das so ein bisschen reinzulesen und das auch mit diesem Vorlauf und dieser Einordnung von den Leuten, die damals selber da waren, auch linke Leute, glaube ich, oder vielleicht links ist vielleicht auch Grüne, wenn man weiß nicht genau, wie sie sich selbst verorten würden, aber auf jeden Fall auch ein Lesetipp meinerseits. Apropos Tipps, wir würden euch natürlich auch gerne oder dazu raten, folgt uns auf Twitter, da seht ihr dann so schöne Hinweise auf aktuelle Sendungen, auf vielleicht auch unsere Einschalthinweise, aber wir werden wahrscheinlich auch ein kleines Foto der heutigen Aufnahmesituation dort zur Verfügung stellen, damit ihr da auch ein bisschen Audio visuell ein bisschen Eindrücke von unserer Arbeit mitnehmen könnt. Soweit zu dieser Sendung. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch Freude gemacht. Uns hat es Freude gemacht, es zu hören, zu sprechen und noch ein bisschen weiter zu denken. Wir sehen uns, hören uns dann bald. Wir werden jetzt auch wieder regelmäßiger, mindestens einmal im Monat, Folgen veröffentlichen und freuen uns, euch da zu sehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao. Ciao.